Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, auf den ihr schon einen Monat wartet. Tamara ist schon am Lachen, weil wie es zum Fehlerfreitag passt, habe ich gerade bei der Podcastaufnahme schon den ersten Fehler gemacht. Aber so soll es sein, unser Podcast ist dafür da. Und wir freuen uns erstmal, dass Tamara auch dabei ist. Tamara aus dem sonnigen Afrika. Ich hoffe, das Wetter ist schön in Afrika, Tamara.
Ja, 27 Grad, kann man sich nicht beschweren, ne?
Nee.
Tamara, im Gegensatz zu euch, ich weiß nicht, was ihr habt.
Weiß ich nicht. Bei uns ist es immer so, ein Tag ist es gefühlt Minusgrad, am nächsten Tag ist es Plusgrad, aber wir orientieren uns um den Nullpunkt. Also während du da mit T-Shirt rumläufst, haben wir dann doch Pullover und Schal und Handschuhe an. Aber irgendwann wird der Sommer auch kommen. Aber wir sind nicht alleine heute. Wir haben einen ganz besonderen Gast. Und zwar ist die liebe Martina Stotz zu Gast. Und die Martina ist nicht nur eine ganz besondere Frau, sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin, sie ist Kinderpsychologin, sie hat einen Erziehungsratgeber, sie hat eine super Instagram-Seite und da haben wir gesagt, Mensch, wenn so eine Frau zu uns in den Podcast kommt, freuen wir uns besonders. Aber bevor ich zu viel verrate, hallo und herzlich willkommen, Martina.
Holger, ich bin schon ganz rot geworden. Vielen Dank für die Vorstellung. Ja, ich freue mich riesig, da sein zu dürfen und es war so nett. Ich habe für meine Assistentin die Anfrage bekommen und dann hatte ich sofort so eine Geschichte im Kopf. Und zwar war ich ja ganz, ganz lange Grundschullehrerin und ich hatte damals auch diesen Gedanken, dass wir Kindern unbedingt ganz viel Fehlertoleranz beibringen dürfen. Und dann haben wir in unserer Klasse damals eine Fehlerschatztruhe eingeführt und dann war eben so, also jedes Mal, wenn ich eine neue Klasse übernommen habe, wurden die Fehlerschatztruhen ausgeteilt und jedes Kind hat eben seine beschriftete Fehlerschatztruhe bekommen und da war auch immer das Klassentier mit drauf und dann haben wir eben als erstes darüber gesprochen, wie wir in dieser Klasse mit Fehlern umgehen und dann haben wir immer alle Dinge, die falsch gemacht wurden und die Kinder vielleicht auch manchmal wütend gemacht haben oder einfach Fehler, die aus denen sie auch lernen konnten, die wurden dann immer auf ein kleines Zettelchen geschrieben und dann zerknüllt und in diese Fehlerschatztruhe geworfen. Und um einfach diese Haltung zu vermitteln, Fehler dürfen sein und Fehler sind Schätze. Und die Kinder haben diese Fehlerschatztruhen über alles geliebt.
Oh, und super.
Das ist doch ein Herzensthema von mir. Deswegen vielen Dank, dass ich zu diesem Thema mit dir sprechen darf.
Sehr gerne.
Was für eine schöne Geschichte zur Einleitung. Entschuldigung, Holger.
Definitiv. Also wollte ich auch sagen, also alle da draußen, ihr merkt, dranbleiben lohnt sich. So einen professionellen Einstieg hatten wir, glaube ich, so noch nicht. Aber oh, wirklich super.
Ich hoffe, ihr habt
alles gut, wir freuen uns. Nein, alles super, alles super. Vielleicht ganz kurz, du hast ja schon ein bisschen gesagt, Grundschulen, vielleicht mal ganz kurz für unsere Hörer da draußen. Wer ist Martina? Was macht sie? Und was ihr Herzensthema ist, hat sie schon so ein bisschen gesagt. Aber vielleicht ist da noch ein bisschen mehr. So wie ich gelesen habe, hast du sogar auch einen eigenen Kurs. Es geht um Bindung, es geht um Elternberatung. Vielleicht magst du ein bisschen über dich erzählen.
Ja, mein Lebenslauf ist so ein bisschen wild. Das werdet ihr gleich merken. Also ich habe erst Grundschullehramt studiert. Auch im Bereich der Schulpsychologie hatte ich auch meinen Schwerpunkt und ja, danach bin ich in die Forschung gegangen. Ich war lange an der Uni in München, habe geforscht im Bereich der Entwicklungspsychologie und Familienpsychologie. Deswegen nochmal gleich zum Anfang, ich bin keine Kinderpsychologin. Also Psychologin ist ein geschützter Begriff, deswegen darf ich mich auch nicht so nennen. Ich habe in dem Bereich geforscht. Und das sind ja die Psychologen immer auch zu Recht ganz empfindlich, weil sie natürlich auch eine psychotherapeutische Ausbildung haben oder ein Diplomstudium in Psychologie. Deswegen geforscht in dem Bereich. Und dann habe ich danach gedacht, ja, das ist total spannend, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was brauchen Kinder eigentlich, um sich wirklich geliebt zu fühlen? Weil es ist ja immer so das eine, alle Eltern versuchen ja, Kindern Liebe zu schenken und das andere, was kommt beim Kind an? Und ich habe mich ganz viel eben mit dieser bedingungslosen Liebe beschäftigt, auch ohne Belohnung zu erziehen, ohne Bestrafung zu erziehen, also ohne emotionale Erpressung zu erziehen. Das war so mein absolutes Herzensthema. Unter anderem hatte ich den Schwerpunkt Geschwister. Und ja, dann dachte ich mir, ja, jetzt bin ich ja eigentlich gut vorbereitet, jetzt kann ich mal in die Grundschule gehen. Und dann kam ich in die Grundschule und wurde eines Besseren belehrt. So nach dem Motto, ja, die Theorie ist ja ganz gut, nur die Praxis ist mal ganz anders. Und ja, habe da dann auch nochmal erfahren, dass eben auch ganz viele Menschen noch mit Belohnung, mit Bestrafung arbeiten, dass Kinder irgendwie jedes Mal einen Muggelstein kriegen, ja, wenn sie ganz brav waren und dass Kinder eben schon auch gerade in unserem Schulsystem noch stark zum Funktionieren erzogen werden. Und ja, dann bin ich da mit meiner neuen Haltung rein und habe mich auch selber erstmal 7 Jahre weiterentwickelt, habe auch in dieser Zeit viel mit Eltern gearbeitet und weil ich ja einfach im Bereich der Schulpsychologie tätig war Und in der Zeit war ich allerdings auch ganz viel als musikalische Früherzieherin in Kitas und in Krippen, weil ich Musik als Leidenschaft habe. Das heißt, ich habe mich in der Zeit einfach mit sehr vielen unterschiedlichen Altersphasen von Kindern beschäftigt und habe irgendwann entschieden, ich möchte da ansetzen, wo wir den Kindern am meisten helfen können, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken in den Elternhäusern. Und dann habe ich einfach gemerkt, es ist wichtig, mit Eltern zu arbeiten. Die brauchen so viel Hilfe und ich habe die Arbeit mit Eltern immer über alles geliebt. Und dann habe ich mich entschieden, meinen Beamtenstatus abzulegen nach 7 Jahren und habe mein Unternehmen gegründet. Und inzwischen begleite ich Eltern und pädagogische Fachkräfte über meinen ganzen großen, allumfassenden Bindungs- und Erziehungskurs und ja auch pädagogische Fachkräfte, um mehr bedingungslose Liebe in Einrichtungen und auch in Schulen zu tragen. Und wir haben gerade vorher schon gesagt, Holger, ich stehe jeden Tag auf und denke mir, was habe ich einfach für eine wundervolle Arbeit, weil ja so viel Wirksamkeit und so viel Wertschätzung auch zurückkommt. Deswegen, das ist meine Arbeit tagtäglich wieder und wieder.
Das ist echt spannend. Total spannend. Und das ist ja auch so, ich meine, ich habe nun selber 2 kleine Mädels, 1 Jahr und 7 Jahre, also auch in dem Alter, wo durchaus ja Erziehung und Vorleben eine große Rolle spielt. Ich glaube, meine Frau und ich geben uns sehr viel Mühe. Ich bin aber weit davon entfernt zu sagen, dass wir keine Fehler machen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob irgendein Elternteil sagen kann, dass er nie einen Fehler gemacht hat.
Nein, im Himmels Willen ist es sogar wichtig, Fehler zu machen. Ich glaube, darüber sollten wir auch unbedingt sprechen.
Definitiv, weil manchmal, beste Beispiel, meine Tochter kam irgendwann ins Büro und sagt, Papa, ich nehme eine Süßigkeit. Und da sagte ich, nein, es gibt keine mehr. Ellenlange Diskussion. Dann fingen die Tränen an, kam ich irgendwann später raus, sagte ich zu meiner Frau, da war Johanna doch wirklich im Büro und wollte sich Süßigkeiten holen. Da sagt meine Frau, ja, habe ich ihr auch erlaubt. Da habe ich natürlich, gedacht, hätte ich auch mal fragen können. Ne? Bin ich dann hochgegangen, habe ihr die Süßigkeit gegeben und habe gesagt, Johanna, das war echt ein Fehler von Papa, das tut mir wirklich leid. Mhm. Und damit sie merkt, dass ich auch Fehler mache, ne? Und dann war es auch okay, aber das war mir wichtig, ne? Dass ich dann sage, du Johanna, da war Papa ein bisschen Panne.
Das hat ein bisschen wertvoll, leid. Dass du auch vorgelebt hast, weil darüber lernen die Kleinen ja am besten. Die beobachten ja genau, wie Eltern auch mit Fehler umgehen.
Genau. Starten wir in die Thematik, in den Podcast. Wir haben viele Fragen. Das ergibt sich natürlich auch und wahrscheinlich ergibt sich aus den Fragen und aus den Antworten wieder Fragen. Tamara, du kennst das. Wenn du eine Frage hast, haust du raus. Was mich mal interessieren würde, mit den Eltern, du hast gerade erzählt, dass du viel mit den Eltern zusammenarbeitest. Wie ist deine Erfahrung da mit Fehlern? Nicht nur Fehler jetzt, die sie mit dem Kind machen, sondern Fehler, gestehen die sich Fehler ein, sagen viele Menschen zu dir, ich weiß gar nicht, was wir falsch machen oder haben sie auch Angst, Fehler einzugestehen? Wie ist da deine Erfahrung?
Also ich frage mich manchmal, ob ich mich in so einer Bubble bewege. Nur bei mir kommen natürlich ganz viele Menschen an oder viele Eltern an, Elternteile an, die sich stark mit dem Thema Erziehung auch schon beschäftigt haben und die dann sagen so, ich will wirklich mich da reinarbeiten, ich will nicht so viele Fehler machen wie meine Eltern, ich möchte es anders machen und die suchen dann nach so einem neuen Weg und ich darf dann die Person sein, die die Eltern liebevoll führt. Und also ich sag immer, ich kenne, glaube ich, keine Zielgruppe, die strenger mit sich ist und sich weniger Fehler eingesteht als die Eltern, die ich begleite. Also sind wahnsinnig streng mit sich, haben große Probleme damit, sich zu verzeihen. Das bedeutet auch, dass ich deswegen ganz viel innere Kindarbeit mit diesen Eltern mache und erst mal mit ihnen übe, was heißt es eigentlich, sich zu verzeihen, um dann auch darüber wachsen zu können. Das ist so ein ganz wichtiger Bestandteil. Und da können wir gerne auch nochmal ausführlich drüber reden. Nur tatsächlich sehe ich das so, dass Eltern viel zu streng mit sich sind häufig und sich wahnsinnig verurteilen, wenn mal was nicht gut gelaufen ist. Und man muss sich immer bewusst machen, gerade nicht nur mit einem Kind, mit mehreren Kindern, wie häufig man im Umgang mit Kindern was richtig macht, tagtäglich. Und wie schnell Eltern sich dann, wenn sie 10-mal richtig reagiert haben, sich für das 11. Mal dann verurteilen. Das bedauere ich immer so sehr zu beobachten, wie wenig liebevoll Eltern oft mit sich umgehen.
Das ist ja auch ein großes Thema bei Fehler, diese Selbstliebe, ne? Dieses, wir machen 10 Dinge gut, einen nicht und wo bleiben wir hängen gedanklich die ganze Zeit bei dem Fehler und wir vergessen, dass wir Dinge gut gemacht haben. Jetzt muss ich gleich zu Beginn des Podcasts eine Frage stellen, die mir selber auf dem Herzen liegt, wenn ich schon mal so eine Fachfrau hier habe. Wir machen das bei unserer Erziehung ja auch immer. Meine Frau ist Erzieherin, die habe ich immer das Gefühl, hat da immer mehr Ruhe mit den Kids. Ich bin da vielleicht auch mal so der denn eher nachgibt und derjenige. Aber wie ist das denn zum Beispiel, also du hast ja gerade gesagt, mit Belohnung und Bestrafung. Ich sag zum Beispiel manchmal im Effekt, Johanna, wenn du das Eis noch haben willst, was ich dir versprochen habe, dann mach jetzt bitte mit. Warum ist das falsch? Erklär mir das mal. Warum ist das falsch? Und was auch toll wäre, was sind Alternativen dazu? Also nicht so, dass ich das jetzt immer sage, aber manchmal rutscht mir das raus und ich sage, Johanna, wenn du jetzt nicht mitmachst, dann ist das und das gestrichen. Aber ich wünsche mir so andere Methoden. Kannst du uns da...
Ja, genau. Das ist ja, was du in dem Moment machst, ist ja ein Stück weit Erpressung. Ja, also du möchtest, dass sie funktioniert und etwas tut. Und das am besten in dem Moment, wo du es sagst. Ja, und wir Menschen sind ja keine Maschinen, vor allem Kinder nicht, weil die brauchen ja oft für viele Dinge noch ein bisschen länger. Und deswegen gibt es ganz viele Alternativen zum Drohen. Das ist genau das, was ich in meinen Erziehungskursen vermittle übrigens, ganz viele Alternativstrategien. In diesem Moment bist du nicht auf der Beziehungsebene, sondern du stellst dich eigentlich, Holger, ich bin jetzt einfach ganz direkt. Ja,
darfst du auch, sollst du auch. Wenn ich anfange zu weinen, übernimmt Tamara.
Genau, bitte nicht weinen, ja. Nein, auf jeden Fall stellst du dich in diesem Moment eigentlich über sie. Also du gehst nicht auf Augenhöhe, also würdest du ja nie zu deinem Mitarbeiter sagen, du, mach das jetzt mal sogar. Also ich weiß nicht mehr genau, wie das Beispiel war, du würdest jetzt auch nicht zu Tamara sagen, du kannst du jetzt bitte das und das machen, ansonsten kriegst du nachher das Eis nicht, ja. Das würdest du ja nie machen. Das heißt, wir gehen oft mit Kindern so um, als wären sie nicht gleichwürdig. Ja, sie sind natürlich nicht gleichberechtigt, weil sie jünger sind. Klar, die können nicht alle Entscheidungen treffen. Nur ich sage immer, es ist so hilfreich, eigentlich mit den Kindern so umzugehen, wie wir auch respektvoll mit anderen Erwachsenen umgehen. Das hilft manchmal schon. Und dann nimmst du diese eigentlich Erpressung raus. Das wäre am besten. Also du gehst auf Augenhöhe und dann erklärst du, warum es dir wichtig ist, dass sie jetzt mitmacht. Also sagst du mir das Beispiel nochmal, Holger?
Ja, ich habe, das fällt mir jetzt nur ein. Du, Johanna, wenn sie sich zum Beispiel wieder trödelt und nicht anzieht, du, Johanna, wenn du jetzt dich nicht vernünftig anziehst, dann ist das Eis gestrichen, zum Beispiel.
Ich lerne mit Eltern immer hinter das Verhalten zu gucken. Deine kleine Maus ist wahrscheinlich in dem Moment beim Spielen, hat total viel Spaß. Aus kindlicher Sicht macht es gar keinen Sinn, sich jetzt anzuziehen, macht überhaupt keinen Spaß. Kinder kümmern sich ja um sich und die machen immer das, was ihnen in dem Moment Freude macht. Die erfüllen immer selbst ihre Bedürfnisse. Das heißt, du gehst dann auf Augenhöhe und sagst zum Beispiel, hey, das macht gerade so viel Spaß, das Spielen, gell? Das ist gerade ganz schwierig, damit aufzuhören. Also du schenkst ihr erstmal Einfühlung. Gehst in Verbindung mit ihr. Ich sag immer erst, die Herzen miteinander verbinden. Und dann sagst du, guck mal, wir gehen in 5 Minuten los. Das heißt, du gibst ihr noch Vorbereitungszeit. Hier ist schon mal die Jacke, ich lege sie hin und dann komme ich. Das heißt, du könntest ihr dann helfen, diesen Übergang zu bewältigen. Weil rauszugehen, anzuziehen, ist für ein Kind immer schwierig, weil es eine Übergangssituation ist. Und ich würde auch gar nicht fragen, dass sie die Jacke anzieht, sondern das ist eine klare Ansage. So, die Jacke wird jetzt angezogen, ich helfe dir dabei. Und wenn du davor mit ihr in Verbindung gehst, ihr die Empathie schenkst, dann ist ein Kind freiwillig aus sich heraus bereit, mitzumachen, weil du respektvoll mit ihr umgegangen bist. Mhm. Jetzt sagen natürlich viele Eltern, ja, wird bei mir trotzdem nicht klappen und so, ja. Und natürlich gibt es Momente, wo Kinder noch mal mehr Einfühlung brauchen oder vielleicht auch manchmal sogar brauchen, dass wir sie kurz mit rausnehmen und die Jacke halt draußen angezogen wird. Ja, das heißt, es muss nicht immer in dem Moment funktionieren. Das ist so in unseren Köpfen drin, dass Kinder immer in dem Moment auf Knopfdruck das machen sollen, was wir sagen. Können Kinder nicht, aufgrund ihrer Entwicklung.
Mhm. Sehr spannend.
Ja, und das ist aber wirklich, also ich habe es jetzt hier gerade in aller Kürze erklärt.
Ja, ja, klar.
Sozusagen der Mindset-Switch, den man braucht. Also deswegen braucht es auch einen allumfassenden Kurs. Ja, da reicht auch zum Beispiel nicht eine Beratung bei mir. Ja, nee. Sondern es braucht wirklich diese Veränderung im Kopf und dann diese klare Haltung, die man eigentlich auf alles übertragen kann. Das ist total spannend, ja. Also alle, die bei mir den großen Bindungskurs gemacht haben, zum Beispiel, die sagen, Martina, danach weiß ich einfach intuitiv, was ich machen soll. Weil ich einfach diese Haltung verändert habe und diese Schritte kenne, die kommen, damit mein Kind sich von mir gesehen fühlt. Und dann machen Kinder automatisch mit und wollen kooperieren. Das ist total spannend.
Ja, das ist wirklich spannend. Wir werden auch alles in die Shownotes packen. Also keine Sorge, ihr verpasst da nichts. Nicht, dass einer jetzt Angst hat. Wo finde ich den Bindungskurs? Findet ihr alles? Hört in Ruhe den Podcast, könnt ihr alles zum Schluss in den Shownotes, könnt ihr euch das anschauen. Eine Frage, die sich mir noch gerade, wie ist das, wie wenn du das Eltern manchmal so sagst? Ich finde das super, dass man das auch so klar sagt und ich freue mich auch über sowas. Was heißt freuen?
Du hast also, ja auch gesagt, Holger. Ja, also du hast mich gefragt, genau. Sonst hätte ich niemals was gesagt, so übergriffig wäre ich.
Nee, alles super. Aber wie reagieren die Menschen, wenn du denen das sagst, wenn sie sagen, ja, ist okay? Sind die eher so, dass die sagen, danke für den Tipp? Oder gibt es da auch Menschen, die sagen, jetzt fühle ich mich nicht gut, weil ich denke, ich bin ein schlechter Vater oder eine schlechte Mutter? Bin ich jetzt, habe ich alles falsch gemacht? Also ist es auch manchmal so, wenn du ein Feedback gibst, was ja ein Feedback ist, dass daraufhin die Reaktion ist, sich komplett als Eltern selbst zu entwerten?
Tatsächlich ist es nicht so, wobei es ist ja auch meine Aufgabe, den Eltern, wenn ich sie begleite, auch erstmal Empathie zu schenken. Mhm. Ja, also den Teil habe ich jetzt bei dir übersprungen, Holger, weil eigentlich hätte ich auch davor und mal sagen können, Holger, auch du bist in dem Moment ja gestresst und du möchtest unbedingt das Haus verlassen. Ja, und es ist für dich eine blöde Situation, wenn sie sich dann nicht gleich anzieht, weil auch dein Stresslevel steigt. Das heißt, eigentlich ist es erstmal von meiner Seite total wichtig, die Einfühlung zu schenken. Habe ich gleich mal einen Fehler gemacht hier. Ist doch wunderbar.
Das passt ja. Alles gut.
Und, dann ist es immer die Frage, ob mich jemand danach wirklich konkret fragt. Also ich finde, es steht mir nicht zu, egal wie viel Wissen ich habe, egal wie viel Erfahrung ich habe, irgendjemand meinen Rat zu geben. Also nicht umsonst heißt es Ratschlag, weil es fühlt sich manchmal an, als würde man einen Schlag ins Gesicht kriegen, wenn jemand hier mit dem Rat um die Ecke kommt. Und das hören Eltern ja an allen Ecken und Enden. Jeder weiß ja anscheinend, wie man ein Kind zu erziehen hat. Ja, die Großeltern, dann die Nachbarn, die beste Freundin. Und ein ungefragter Ratschlag, das würde ich niemals geben. Und deswegen auch mein Insta-Account, alles ist immer sehr so aufgebaut, dass ich sage, Leute, ihr könnt euch das anschauen und ihr nehmt euch das mit, was zu euch passt. Und das finde ich immer ganz entscheidend, weil man ist nicht bereit für eine Lösung, wenn man nicht das Gefühl hat, die Person gegenüber ist auch irgendwo auf meiner Seite. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich meinen Job so liebe. Ich bin eigentlich immer auf der Seite von jedem Elternteil, weil ich genau weiß, unter was an Druck die Eltern oft stehen. Weil ja oft jedes Elternteil auch aus einer eigenen Familie kommt, eine eigene Geschichte mitbringt. Deswegen mache ich auch so viel innere Kindarbeit, um auch zu schauen, hey, was haben vielleicht die Eltern selbst für Verletzungen? Und vielleicht mussten die selbst als Kind sich immer sofort anziehen und wurden ansonsten vielleicht irgendwie grob angepackt oder so. Mhm. Ja, ich habe so viel Mitgefühl für die Eltern, warum sie manchmal auch nicht so reagieren können, wie sie sich das wünschen würden.
Ja.
Das ist die Voraussetzung, sonst könnte ich diese Arbeit nicht machen.
Aber das ist doch auch so, in diesen Stresssituationen geht man gerne in die Situation zurück, wie man es gewohnt ist. Ne? Dieses zum Beispiel, wenn ich jetzt als Kind auch, wie du schon gesagt hast, vielleicht mal grob angepackt wurde, wenn es nicht schnell genug ging. Und ich habe gehört, dass halt viele Eltern das dann im Stresssituation, obwohl sie das gar nicht wollen, bei ihren Kindern dann selbst machen, weil die das immer dieses abgespielt ist. Wie lange dauert sowas, bis so eine Reaktion wirklich ja quasi verschwunden ist oder ersetzt ist durch das Neue, was die Eltern mit dir lernen? Weil ich kann mir ja denken, das ist ja schon, das ist wie Routinen, könnte ich mir vorstellen, bis sich das wirklich mal so abgespielt hat.
Tamara, du bringst es auf den Punkt, dass ich jetzt nicht besser erklären können, weil es ist genau dieser Wiederholungszwang, von dem du da sprichst. Mhm. Also wir rutschen immer in bekannte Muster aus der eigenen Kindheit zurück. Das lässt sich nicht verhindern. Und es braucht eben eine ganz lange, liebevolle Begleitung einer Person, die, und es muss gar nicht ich sein, ja, es können ja auch andere Menschen sein, deswegen braucht es da oft auch professionelle Begleitung. Und deswegen habe ich auch mein Konzept so aufgebaut, dass ich zum Beispiel den Bindungskurs über 4 Wochen laufen lasse und dann noch die Bindungsinsel habe, wo die Eltern mit mir ein Jahr lang trainieren können, jede Woche. Und das sind wirklich die Eltern inzwischen, die auch auf meiner Bindungsinsel sind, in meinem Mitgliederbereich, die jede Woche trainieren, eben immer wieder in dieser neuen Haltung zu bleiben. Mhm. Und dann nach einem Jahr passiert da wirklich schon ganz, ganz viel. Und viele sagen auch schon nach dem großen Bindungskurs, so nach 4 Wochen und dieser inneren Kindarbeit, die da auch mit eine Rolle spielt, verändert sich so viel grundlegend. Nur das im Tun bleiben, Tamara, gerade wenn man es anders erfahren hat, läuft dann wirklich über die Routine, über wöchentlichen Austausch, immer wieder diesen Reminder, hey, wie denkst du über dein Kind in dem Moment? Hast du negative Gedanken über dein Kind oder liebevolle? Und es ist ja auch so, Tamara, dass das, was du beschreibst, sich im Nervensystem verankert hat. Das heißt, in dem Moment werden Eltern, man spricht von den sogenannten Triggern, so stark vom Kind getriggert und es werden so starke Gefühle ausgelöst, die einen dann nicht mehr absichtsvoll handeln lassen. Also gesetzt im Fall, das Kind wird wütend, haut um sich, schreit, überschreitet eine Grenze, dann gehen wir in diesen Fight-or-Flight-Modus und viele Menschen reagieren dann ebenfalls mit Angriff, mit Flucht oder auch mit Erstarren. und je nachdem, was für ein Typ man ist. Und da hilft eben auch viel körperliche Arbeit. Deswegen mache ich mit den Eltern auch ganz viel Körperarbeit. Also zum Beispiel sich in den Momenten umarmen und hin und her wiegen, zur Atmung kommen, Achtsamkeitstraining. All diese Dinge sind Bestandteile meiner Arbeit, weil man kann noch so viel versuchen, den Mindset zu verändern. Man muss immer diese körperliche Ebene, weil ja auch die ganzen Erfahrungen aus der Kindheit körperlich abgespeichert sind, mit eingehen.
Das spannend. Ist, also ich muss mal für mich sagen, ich bin schon jetzt, also ich werde da nachher auch drauf gucken, mich macht das ja ungemein neugierig, dieser Bindungskurs, ne? Weil das ist ja, also ich kann das ja sagen, weil ich gerade zwei kleine Mäuse habe, das ist ja das Größte, was wir haben. Und wir möchten natürlich, also ich bin jetzt nicht der Perfektionist, der sagt, dann machst du alles richtig, aber möchte auch natürlich den Kindern gewisse Werte, ein gewisses Gefühl mitgeben. Zum Beispiel, wenn Johanna nach Hause kommt, letztens kam sie nach Hause mit einer Mathearbeit und hatte einen Fehler und hat sich über den Fehler geärgert und haben wir darüber gesprochen, dass sie ganz viel auch gut gemacht hat. Und ich glaube, dass dieser Kurs auch viel, viel in die Richtung Fehler geht, dass man sich auch einfach dem Kind, also dass man auch die Rolle des Kindes, du hast es gerade bei meinem Beispiel gesagt, dass man sich auf die Rolle des Kindes begibt, auf gleiche Höhe. Ja. Und dann, und vielleicht da meine Frage, und dann sich doch auch in Bezug auf Fehler so verhält wie Kinder. Die sagen, Kinder sehen ja Fehler als nicht sowas Schlimmes an.
Nee, das ist ja was ihnen dann gesellschaftlich so mitgegeben wird. Ja, das Kind an sich in seiner Freiheit, wie es sich entwickelt, probiert ja aus, also lernt ja über Fehler. Das ist ja das Natürliche eigentlich im Menschen, das uns aberzogen wurde. Das heißt, in der natürlichen Autonomieentwicklung fängt es an, aus sich heraus sich motorisch zu entwickeln, in jedem Entwicklungsbereich. Sprachlich probiert es aus, motorisch fängt es an zu klettern, hinzufallen, wieder aufzustehen. Also eigentlich lernt ein Mensch nur über Fehler. Und das ist im Kind, am Kind kann man das so wunderbar beobachten.
Das denke ich auch. Ich meine, wenn Kinder nicht so gut mit Fehlern umgehen können, können wahrscheinlich auch die wenigsten laufen, Fahrrad fahren und sonst was.
Ganz genau, ja. Und ich finde, wir können uns da viel abschauen, auch bei den Kleinen. Und auch da wieder von den Kindern nicht zu viel erwarten. Das ist eigentlich etwas, was oft passiert, weil Kinder entwickeln sich ja oft sprachlich dann schnell weiter oder wir erkennen auch, wow, die sind in vielen Bereichen schon sehr kompetent. Und dann plötzlich fangen wir an, gerade dann, wenn da übrigens noch ein Geschwisterchen kommt, das ältere Kind total zu überschätzen, weil es argumentiert mit mir wie ein Erwachsener, ja, das redet mich in Grund und Boden und hat bessere Argumente als ich selbst manchmal. Und dann denke ich mir, ja, habe ich einen kleinen Erwachsenen, dann kann ich von dem jetzt auch erwarten, dass es hier mal alles richtig macht, ja. Und ich habe dir jetzt auch schon zum 10. Mal gesagt, dass du dich anziehen sollst, ja, dann machst du es jetzt gefälligst auch. Und da sind wir eben wieder in diesem Denken, ein Kind muss in dem Moment funktionieren und darf auch kein Fehlverhalten zeigen. Mhm. Und wenn wir mit dieser Anspruchshaltung an ein Kind rangehen, dann leidet tatsächlich das Selbstwertgefühl des Kindes, weil es kann halt in manchen Momenten aufgrund der fehlenden Hirnreife noch nicht immer perfekt reagieren. Deswegen schubsen Kinder, die schlagen, die beißen, ja, die zeigen manchmal richtig asoziales Verhalten, wo wir uns dann mal denken, was ist da eigentlich los? Nur das ist ganz natürlich, das gehört zur Entwicklung mit dazu und sie brauchen dann eine Person, die kommt, hey, und sagt, du bist total gut mit deinen Gefühlen, mit deiner Wut, nur dieses Verhalten, das tolerieren wir nicht in unserer Familie. Ich zeig dir, wie du anders mit der Wut umgehen kannst. Ja, du kannst auf ein Kissen hauen, wir können zusammen ein Kissen schreien, wir können die Wut zusammen rausdampfen. Und da ist ein großer Unterschied. Die Gefühle, die sollten unbedingt akzeptiert werden in der Familie, um Kindern ein starkes Selbstwertgefühl zu vermitteln.
Ja, super. Ich finde das so toll, wenn Kinder schon mitteilen können, welche Gefühle sie gerade fühlen. Also meine Schwester, die Große ist auch ungefähr im Alter wie von Holger. Ich glaube, die wird jetzt auch 8 im April. Und wenn die wütend ist, sagt die auch, jetzt bin ich aber wütend. Ne? Ich finde das halt so toll, dass sie das überhaupt schon so für sich so einschätzen kann, weil manchmal kann ich selber für mich gar nicht beschreiben, was fühle ich jetzt gerade. Bin ich traurig, bin ich wütend? Und wenn sie das mit dem Alter schon sagen kann, dann denke ich, wow, das muss man ja auch erstmal lernen, dass man das so mal frei raus sagen kann. Das macht doch nicht jedes Kind, ne? Das ist.
Nein, Tamara, du sprichst was Richtiges an. Das ist der Gefühlswortschatz, den wir auch als Erwachsene meistens überhaupt nicht erweitert haben. Oft antworten wir Erwachsenen auf die Frage, wie geht's dir mit gut? Ja, das ist das Einzige, was wir kennen. Gut oder schlecht. Und tatsächlich, ich habe deswegen auch ein Gefühlskartenset entwickeln lassen. Das liegt hinter mir, das liebe ich über alles, weil es eben nachgewiesen ist und die Forschung zeigt, Kinder, die sehr früh lernen, ihre Gefühle zu benennen, haben höhere Werte von Selbstwert, weil die viel schneller sagen können, ich bin wütend, ich bin genervt und dementsprechend natürlich auch schneller das bekommen, was sie brauchen. Weil wenn ein Kind zu mir sagen kann, ich bin müde, kann ich dem natürlich das Bedürfnis nach Schlaf viel schneller erfüllen, als wenn es irgendwie rumschreit. Ja, das heißt, dieses Gefühlskartenbild hilft dabei, dass Eltern dann zu Hause mit diesen schön illustrierten Bildern lernen, mit Emmy und Hugo, das ist ein Elefant und ein Affe, und dann kann man da ganz wunderbar diesen Gefühlswortschatz erweitern. Und da sind auch so Anleitungen dabei, wie man mit Kindern über Gefühle sprechen kann. Das ist auch so ein Herzensprojekt von mir gewesen.
Kann man das auch kaufen bei dir?
Ja, einfach über meine Webpage können wir gerne die Shownotes
packen. Alles rein da.
Maschen, die das Wasser halten, die sind ganz robust.
Genau. Und wenn ihr noch nicht genug habt von kaufen und teilnehmen, habe ich noch eine Sache für euch, eine tolle. Da muss ich im Podcast einfach drauf eingehen, nicht nur, weil ich selber gern lese, sondern auch gern schreibe. Du, liebe Martina, hast ein Buch geschrieben und wir können schon mal ein bisschen applaudieren. Es ist ein Spiegel-Bestseller und da bin ich ganz neugierig. Was ist das für ein Buch? Was hat dich bewogen, das Buch zu schreiben? Magst du uns da ein bisschen mitnehmen auf die Reise?
Ja, erstmal ganz kurz, ich habe das gemeinsam mit meiner Freundin Kathi geschrieben, die ist auch ganz ganz wunderbar in ihrer Arbeit. Wir haben das zusammengeschrieben, sind zusammen dieses große Projekt angegangen. Es geht um liebevolle Führung. Die Superkraft der liebevollen Führung heißt das Buch, weil wir eben gemerkt haben, viele Eltern wollen es anders machen und wissen allerdings nicht wie. Und da haben wir eben das Thema Führung aufgegriffen. Führung ist ja oft negativ besetzt, weil was natürlich auch mit unserer schlimmen Geschichte zu tun hat. Und wir haben versucht, diese Führung wieder in ein positives Licht zu rücken und versucht zu erklären, wie auf Augenhöhe liebevoll geführt werden kann, ohne Kinder zu belohnen und zu bestrafen.
Also super, packen wir auch in die Shownotes definitiv. Sehr spannend. Ich habe noch eine Frage, Tamara. Die guckt schon so, nicht, dass ich Tamara mal ins Wort fall. Aber mich würde mal interessieren, hast du auch, und ich hoffe, dass du das schon gemacht hast, weil du hast ja gerade gesagt, durch Fehler wachsen wir, hast du auch schon einen Fehler im Umgang mit Erziehung oder mit Bindung gemacht? Und was hast du daraus gelernt und wie bist du danach damit umgegangen? Das würde mich interessieren.
Da gibt's eine Geschichte aus meiner Grundschulzeit. Und zwar hatte ich ein Kind, mit dem ich in ganz enger Verbindung gestanden bin. Das hatte besondere Lernvoraussetzungen und hatte es zu Hause ganz schwer, kam immer sehr bindungsleer in die Schule. Und ich habe irgendwann gemerkt, dieses Kind braucht ganz viel Sicherheit, habe eine ganz enge Beziehung zu ihm aufgebaut. Einfach, dass er in der Schule auch nicht immer schlagen musste, sondern dann die Sicherheit gespürt hat bei mir. Und wir hatten ein ganz vertrauensvolles Verhältnis. Und es war ein Tag, da hatte ich schlecht geschlafen, kam selber irgendwie nicht in meiner Kraft in die Schule. Und wir hatten erst einen Tag davor vereinbart, was er machen kann, wenn er in der großen Pause wütend ist, anstatt eben andere Kinder zu schlagen. Und wir waren irgendwie draußen, haben zusammen gegen einen Baum getreten, anstatt eben andere Kinder zu schlagen, haben die Strategien geübt. Und ich kam eben dann in die Schule und dann war das schon morgens in dieser Vorviertelstunde, dass er einfach ein Mädchen sowas von in den Bauch getreten hat. Und dann sind bei mir wirklich alle Sicherungen durchgebrannt. Und weil ich einfach natürlich in dem Moment völlig überfordert war, auch irgendwie enttäuscht, dass das, was gestern geübt wurde mit ihm, dann nicht gewirkt hat. Und ich habe ihn total angeschrien, habe ihn abholen lassen von seiner Mutter. Und war überhaupt nicht mehr auf dieser respektvollen Ebene. Er hat, glaube ich, auch gemerkt, wie verzweifelt ich bin. Und er wusste natürlich auch, dass bei mir irgendwas wahrscheinlich los war. Und habe auch gesagt, er wird sofort abgeholt. Und habe ihn so gesehen dann durch das Abholen ja auch bestraft. Habe das alles nicht mit ihm geklärt. Und das ist überhaupt nicht meine Art. Also wie gesagt, ich bin diejenige, die pädagogischen Fachkräften vermittelt, wie sie bedürfnisorientiert mit Kindern umgehen. Und für mich dann am Nachmittag reflektiert, versucht nicht in die Verurteilung zu gehen. Da war ich dann den ganzen Morgen schon drin und hatte furchtbare Bauchschmerzen deswegen. Und habe am Nachmittag für mich versucht zu reflektieren, was dahinter steht. Da gibt es eine Folge, die heißt, meine Podcast-Folge, wie Kinder mich triggern. Da erkläre ich das nochmal ausführlich. Und das war mein eigenes Muster aus der Kindheit, dass das bei mir getriggert wurde, der Glaubenssatz: Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht, ich reiche nicht aus, oder das, was ich tue, reicht nicht aus. Und das war mir dann klar, weil ich habe ja alles gemacht, ja, für dieses Kind. Ich habe ihm Sicherheit zu geben und dann mit ihm ist in der Pause geübt und dann hat es erst nicht gereicht. Und das war das, was bei meinem inneren Kind getriggert wurde, warum mir dann alle Sicherungen durchgegangen sind. Und ja, das war meine Reflexion. Ich habe mich am anderen Tag dann, er kam dann wieder in die Schule und dann habe ich ihn mir geschnappt und habe zutiefst bedauert, wie ich mit ihm umgegangen bin. Und das Wundervolle ist ja dann, dass Kinder, also er wusste ja, dass es auch für mich nicht leicht ist. Und der schaut mich an und sagt, das macht nichts. Das ist okay.
So niedlich, ne?
Das wird mir dann immer so wahnsinnig schnell auch verzeihen.
Ja, ja,
und
ja.
Ich glaube, er hat einfach gemerkt, ich konnte halt auch nicht anders. Und das ist das, was ich Eltern auch mitgeben möchte. Dieses authentisch sein, sie auch mal entschuldigen, zu bedauern, was da passiert ist, zu erklären, was vielleicht auch los war. Das ist ganz entscheidend für die Beziehung zum Kind. Und das lässt auch eine Beziehung wachsen. Diese Konflikte helfen einem auch zu wachsen. Und ich würde sagen, unsere Beziehung war danach eigentlich noch enger als davor. Er hat darüber ein Stück weit natürlich auch meine Grenzen kennengelernt. Ja, das war auch regelmäßig mit dem so, dass ich ihm gesagt habe, du, ich habe jetzt schon 10-mal mit dir heute diskutiert. Ich kann heute einfach nicht mehr diskutieren. Ich bin so erschöpft. Und dann weiß ich noch einmal, wie er mich angeschaut hat und gesagt hat, ja, das kann ich irgendwie verstehen.
Das ist so.
Mit großen Augen schaut er mich an. Und er
Knaller.
Hat schon viel Verständnis bekommen. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, mit den Kindern auch immer wieder im Gespräch zu sein, sich auch zu erlauben, mal vielleicht ein bisschen lauter zu werden, auch wütend zu sein, verzweifelt zu sein, zu sagen, auch ich bin jetzt gerade echt hilflos und ich brauche jetzt, dass hier alle mitmachen. Und das ist, glaube ich, wichtig, um auch authentisch zu sein. Kinder spüren das ja sowieso, wenn man versucht, das wegzuschieben oder nach außen anders zu suggerieren, als man es innen fühlt.
Das finde ich erstmal super toll, dass du das so mit uns geteilt hast. Und ich glaube, was da auch rausgekommen ist, alle, die jetzt am Hörer sind und sagen, Mensch, da finde ich mich auch ein bisschen wieder. Ich glaube, Fehler sind normal und auch wir sind nur Menschen. Ich glaube, jeder da draußen will das Beste für sein Kind und manchmal sind aber auch wir vielleicht in dem Moment nicht in der Kraft. Ich habe noch einen schönen Satz zum Abschluss, weil es ist leider Gottes schon wieder die Zeit rum. Also ich habe gerade auf die Uhr geguckt und habe gedacht, ob mein System kaputt ist. Die ist ja geflogen, die Zeit.
Wo ist die hin?
Ja. Aber das war ganz witzig. Da habe ich einen Fehler gemacht. Da habe ich zu Johanna gesagt, oh Mann, jetzt hat Papa wieder einen Fehler gemacht. Das tut mir leid. Und da nimmt sie mich so einen Arm, 7 Jahre, ne, und sagt, weißt du was, Papa, gar nicht schlimm. In 2 Tagen ist er wieder fehlerfrei. Sagt sie zu mir, ne? Und musste ich auch so lachen, aber das kriegt sie ja mit. Wir reden da ja auch viel drüber, ne? Aber das ist einfach,
Hammer.
Das war ein Hammersatz. Tamara, hast du noch eine Frage oder irgendwas, was noch brennt oder was du noch sagen möchtest?
Ich glaube, ich könnte mich jetzt auch noch länger bei dieses Thema oder mit diesem Thema beschäftigen und sprechen. Also ich selber habe keine Kinder, aber ich finde das immer auch spannend, um zu sehen, weil ich meine, jeder hat ja auch Eltern und was in einem selber auch arbeitet. Aber ich fand es sehr, sehr interessant, Martina, und bin sehr froh, dass du heute hier warst und dass wir da ein bisschen drüber sprechen konnten. Also vielen herzlichen Dank und ja, wir bleiben hoffentlich in Kontakt. Wir haben ja deine Daten, wir machen ja alles, wie gesagt, schon die Shownotes rein und ich hoffe, dass du noch ganz vielen weiteren Eltern helfen kannst, mit ihren Kindern anders umzugehen, so wie sie sich das selber wünschen, weil ich glaube, da bist du eine sehr gute Ansprechpartnerin, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, wie verzweifelt man selber ist, weil man möchte etwas gut machen und es klappt einfach nicht und deswegen finde ich es sehr toll, dass du diese Art von Beruf auch gewählt hast.
Oh, vielen Dank, Tamara, für deine Wertschätzung. Ich danke euch, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu reden.
Ich kann mich dem auch nur anschließen. Es war wunderbar. Also alle da draußen Buch bestellen, Kartenset, Bindungskurs. Also ich werde mich sicherlich mal melden.
Soll dann in dein Vertriebsteam kommen, oder?
Ja, könnte. Das war nicht abgesprochen. Ich krieg da nichts für, ne? Also nee, aber
nicht. Ich denke mir ja gerade so, wow, also.
Es fühlt sich gerade alles so gut an und ich freue mich. Ich werde mir das Buch bestellen. Ich werde mir das auch durchlesen, weil ich glaube, das hilft mir auch in meiner Rolle als Papa. Und es war ein super toller Podcast. Ich danke dir, dass du hier warst. Wir wünschen dir weiterhin alles Liebe für deine Herzensaufgabe. Schön, dass es Menschen wie dich gibt. An euch da draußen, alles, was ihr wissen müsst. Wo gibt's das Buch, die Karten, wie komme ich an weitere Informationen, den Instagram-Kanal und was auch immer, kriegt ihr in den Shownotes. Es lohnt sich, da reinzuschauen und damit ist die Folge im Februar schon wieder vorbei. Das geht immer schnell. Wir sehen uns im März in einer neuen Folge wieder. Und bleibt schön gesund, habt weiterhin viel Spaß beim Fehlermachen und viel Selbstliebe und seid nicht zu hart mit euch. Und ja, jetzt wünschen wir euch einen schönen Februar, einen schönen Start ins Wochenende. Alles Liebe. Mehr bleibt mir nicht zu sagen. Macht's gut. Wir hören uns. Bis dann.
Danke euch beiden.
Bis dann.